Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze. Aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends. Wir sind heute ins Unterallgäu gefahren nach Bad Wörishofen und ich begrüße herzlich den Stefan Rösler von der Therme Bad Wörishofen bei uns im Podcast. Hallo Herr Rösler.
Hallo Herr Leopold.
Super, dass wir heute mit Ihnen sprechen können. Unser Ansatz ist ja, Unternehmen zu besuchen, um bei Unternehmern und führenden Vordenkern nachzufragen, wie man Energie für ein Unternehmen neu denkt. Und ein Thermenbetrieb, so stelle ich es mir vor, aber wir kommen gleich drauf, ist natürlich ein besonders energieintensiver Betrieb. Und die Therme Bad Wörishofen ist eine der größten ihrer Art. Das ist, man, für alle Hörerinnen, die noch nicht hier waren, muss ich vorstellen, es ist ein riesiger Thermenbetrieb mit großen Becken. Bad Wörishofen verfügt zwar über Thermalquellen, also das Wasser kommt schon mit 37 Grad aus dem Boden, aber es gibt auch eine riesige Saunenlandschaft. Also hier wird richtig Energie verbraucht, aber eben seit neuestem auch Energie produziert. Und das fanden wir besonders spannend. Das heißt, ich würde Sie mal zum Einstieg gerne fragen, Herr Rösler, von welchen Energiemengen sprechen wir denn? Wie ist denn so der tägliche Betrieb von so einer Therme und vor allem von so einer riesigen Saunalandschaft? Was fließt denn hier so rein an Energie, damit das alles funktioniert?
Also die Energiemenge jährlich ist tatsächlich, wenn man Wärme und Strom zusammenrechnet, 19 Gigawattstunden im Jahr. Und davon sind 4 Gigawattstunden Strom, die benötigt werden für den Gästebetrieb.
Und das heißt also, der Gästebetrieb plus natürlich alles, was so an technischem Equipment noch anfällt, das frisst viel Strom, aber die Wärme oder Hitze kann man ja sagen für die Sauna, wie produzieren Sie die? Also ist da noch viel Gas im Spiel oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, also es ist so, dass die Saunen viele Elektroöfen haben. Teilweise 5 Saunen nämlich werden über ein Umluftsystem beheizt, über einen Gaskessel, der Dampf produziert. Ansonsten haben wir trotzdem natürlich für die Belüftung und so weiter, wir müssen ja viel Luft austauschen, wir haben ja bis zu 800.000 Gäste im Jahr, muss man mal sagen, und da müssen sie natürlich auch eine Luftqualität bieten, muss ja auch entfeuchtet werden, wir haben Wärmerückgewinnung, alles vorhanden, aber trotzdem müssen wir dann da auch Wärme produzieren, die werden durch Primäranlagen wie Hochleistungskessel und Blockheizkraftwerken produziert.
Und die Therme hier gibt es seit 2004 und jetzt erst seit den letzten Jahren hat man verstärkt dann darüber nachgedacht, diese ja auch vielleicht in Richtung Energieautarkie oder zumindest mal sehr stark Eigenproduktion zu gehen. Wie kam es zu der Idee? Also war das eine rein wirtschaftliche Überlegung oder ging es da auch um Nachhaltigkeitsthemen?
Richtig, also wir haben am Anfang ein Contracting mit den Stadtwerken gehabt und der Vertrag lief aus und die Situation war halt so, dass wir gesagt haben, wenn wir das selber machen, können wir das wesentlich betriebswirtschaftlich günstiger darstellen. Und dann haben wir natürlich angefangen nachzudenken, ja, wie kriegen wir es dann wirtschaftlich sehr gut hin? Da war natürlich die Überlegung da, wir kaufen den gesamten Strom zu. Der ist unter dem Tagesbetrieb bei 750 kW Leistung die Stunde. In den Nichtbetriebszeiten 350 bis 400 kW immer noch sehr hoch und haben uns damals dazu entschieden, 2 Blockheizkraftwerke einzubauen. Und das Ganze war 2019. Und in dem Zuge habe ich gesagt, naja, die legt man ja so auf 2/3 aus von den Energieverbräuchen. Ich möchte aber auch noch was wirklich Sauberes machen, was Nachhaltiges und habe dann damals schon die erste PV-Anlage angeschoben, die wir dann mit 165 kW Peak verwirklicht haben. Ich wollte damals schon eine größere Anlage bauen, habe da aber keinen Partner gefunden.
Und dann aber jetzt im Schritt 1 festgestellt, ja, wir haben ja diese riesigen Parkplätze, die sind ja eigentlich, waren die bisher nicht genutzt. Das war vermutlich auch nochmal ein Anschub zu überlegen, wie kann ich mein System so ausbauen, dass wir einer PV-Anlage über den Carports plus möglicherweise Speicher? Oder wenn Sie da vielleicht mal dazu erläutern, was da jetzt gerade seit wenigen Wochen, ja, man kann sagen seit 2 Monaten jetzt neu läuft. Das ist nochmal ein ganz neuer Schritt, ne? Nochmal eine ganz neue Energiearchitektur, die hier wirklich jetzt an guten Tagen bis zu 180% des benötigten Stroms produziert.
Ja, richtig. Muss man aber sagen, war noch ein Zwischenschritt, nachdem wir die BHKWs eingeführt haben und gesehen haben, wir kommen mit den Kosten sehr gut klar mit der ganzen Geschichte und ich damals schon eine besondere Betriebsform gewählt habe, die wirklich nichts verschwendet, kam dann die erste Energiekrise. Und da haben wir ganz, ganz schnell diese kleine PV-Anlage erweitert mit 40 kW Peak nochmal. Und habe da einen Partner gefunden, der das wirklich in 3 Monaten umgesetzt hat. Und dann habe ich ihm von meiner Idee der großen Anlage für die Parkplätze nochmal berichtet. Und hat gesagt, ja, das kriegen wir doch hin, das ist doch kein Problem. Ich will das wirklich so machen, wirklich nachhaltig und groß. Und ich beiß mich da durch mit Netzanschlüssen und so weiter. Und dann hat das Ganze begonnen. Wir haben dann eine sehr lange Beantragungsgenehmigungsphase gehabt mit der ganzen Geschichte, war sehr, sehr aufwendig, haben dann aber Batteriespeicher gebaut, nämlich mit 2,4 Megawatt Speichervermögen, eine neue Trafostation, dass das auch alles vom Messsystem sauber abgerechnet werden kann mit Mieterstrom etc. pp. Und haben dann eine große Überdachung gebaut mit Glas-Glas-Modulen. Warum? Normal macht man Blech drunter wegen Brandschutz. Wollte ich nicht haben, wollte ein bisschen Transparenz haben. Das macht es für den Gast auch angenehmer, als wenn es eine dunkle Höhle ist. Und ich wollte vor allen Dingen auch einen zweiten Effekt mitnehmen. Ich habe das auch für unsere damalige Partnertherme noch mitkonstruiert. Sollte auf dem Parkhaus oben drauf. Wird vielleicht noch umgesetzt irgendwann. Aber ich habe gesagt, ich will wirklich auch keinen Winterdienst mehr benötigen. Der kostet auch Geld, der macht die Umwelt auch kaputt. Es ist Arbeit, die keiner braucht und Kosten, die keiner braucht. Wenn ich ein geschlossenes Dach habe, dann kann ich halt einfach sehr viel Komfort bieten und auch das Maximum an erneuerbare Energie rausholen auf die Fläche. Ja, und dann haben wir das gebaut, verwirklicht, haben eine besondere Stahlkonstruktion gemacht mit 16 Meter Spannweiten, dass auch der Gast, wenn er parkt, nicht die Tür irgendwo an einen Pfosten hinschlägt oder so. Es ist sehr gut benutzbar, es war mir auch sehr wichtig. Dadurch war es etwas teurer, aber der Komfort zählt ja auch. Und jetzt sind wir seit 2.2. sind wir in Betrieb mit der PV-Anlage und den Speichern. Und jetzt können wir natürlich den produzierten Strom wirklich im Eigenverbrauch optimiert viel besser benutzen. Warum? Weil wir natürlich bis 22, teilweise bis 24 Uhr aufhaben am Wochenende. Und da ist natürlich jedem klar, da scheint keine Sonne mehr. Da ist der Energiebedarf trotzdem hoch, drum die großen Speicher. Und ich kann natürlich in den Speichern, auch wenn es Blockheizkraftwerk und Speicher und PV im Winter nicht ausreicht, kann ich natürlich auch in der Nachtzeit, wo das deutsche Stromnetz ja kaum ausgelastet ist, 13-17% ja nur, kann ich mir natürlich auch günstigen Strom, wenn ich dann noch einen von auswärts vom Netz benötige, reinholen und bin deswegen sehr weit netzunabhängig. Jetzt, seit 2.2. hatte ich viele, viele Tage, 70-80% der Tage war ich völlig netzautark. Ich habe also keinen Strom mehr vom Netz gebraucht und immer wenn ich genug Strom von der PV-Anlage habe und den Speichern, dann regeln wir auch die Blockheizkraftwerke runter, um einfach die fossile Energie nicht mehr zu verbrauchen. Und das hilft ja auch der ganzen Gemeinschaft, der Gesellschaft, weil wenn ich im Sommer und in Übergangszeiten bis zu 8-9 Monate natürlich weniger Gas brauche, dann können wir den einlagern. Die Speicher sind ja vorhanden in Deutschland. Man sieht es auch aktuell an den niedrigen Füllständen. Leisten wir unseren Beitrag dazu, dass jetzt einfach mehr Gas eingelagert werden kann.
Also um da nochmal so die Parameter nochmal genau abzufragen. Sie haben schon gesagt, Sie haben 2,6 Megawattstunden Speicherkapazität. Sie haben 1,34 Megawatt Peak PV-Anlage installiert. Sie sparen mit diesen transparenten Überdachungen 18 Tonnen Streusalz jedes Jahr. Und noch viel wichtiger oder ähnlich wichtig, 600 Tonnen CO2, die jährlich jetzt berechnet, grob berechnet, eingespart werden mit diesem System. Aber sie mussten auch, wenn ich das im Netz richtig recherchieren konnte, ungefähr 4 Millionen investieren, ne? Die in diese, das war das Investitionsvolumen, um eben diese PV-Anlagen und diese Speicher zu installieren.
Richtig. Also die Investitionskosten waren wirklich sehr hoch mit knapp 4 Millionen. Wir brauchten ja auch einen neuen Trafo. Aber dieses geschlossene Dach, der den Winterdienst überflüssig macht, amortisiert natürlich auch nochmal einen Großteil oder einen Teil der Kosten. Ich würde es für zwischen 50 und 70.000 Euro pro Winter beziffern. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das Wetter in Zukunft wird, aber so ist es. Und es ist natürlich so, dass wir in der Früh wirklich die Parkplätze alle brauchen in der Saison, in der Wintersaison, weil das ist unsere Hochbetriebszeit. Und da müssen sie erstmal einen Winterdienst überhaupt noch kriegen heutzutage. Das andere ist natürlich, durch die Investitionen, wir rechnen mit einem Return of Invest zwischen 6 und 8 Jahren. Das ist also gar nicht so sehr lange. Und durch weitere Optimierungen, die wir jetzt vorhaben und vielleicht noch eine etwas anders geartete Speichererweiterung, die ich noch nicht ganz preisgeben möchte, wollen wir von diesen installierten 2 Speichern vielleicht einen zum Trading, zum Arbitragehandel benutzen und hoffen uns da einfach auch nochmal natürlich betriebswirtschaftlich ein tolles Ergebnis, weil Netzstabilisierung ist notwendig und ist aber auch lukrativ. Und wir haben ja jetzt die ganze Infrastruktur dazu und hilft natürlich auch der Gesellschaft. Und man kann natürlich Speicher, die man intern verwendet, auch ein bisschen kosteneffizienter betreiben.
Ja, insgesamt finde ich es ja besonders spannend, Ihren Ansatz, weil es ja eben sehr unternehmerisch ist, so wie ich es verstehe. Also alles, Sie haben hohe Energiekosten. Sie waren bisher davon abhängig, wie die sich entwickeln, wie die von außen mit fossilen Brennstoffen teilweise zur Verfügung gestellt werden können. Jetzt mit der Möglichkeit, ja auch noch stärker mit eigenerzeugtem Strom in Richtung Wärmepumpen zu gehen, stellen Sie sich doch jetzt wirklich nicht nur energetisch weitgehend autark auf. Ich habe gelesen, das Ziel ist, mindestens mal in 200 Tagen komplett eigenversorgt unterwegs zu sein. Aber auch finanziell klingt es mit einer Amortisierung von 6 bis 8 Jahren nach einer unternehmerisch komplett nachvollziehbaren Ansatz.
Ja, man sieht ja natürlich, die Welt ist in Aufruhr, alle paar Monate eine andere Krise. Diese Abhängigkeit, die wir uns speziell in Deutschland geschaffen haben von irgendwelchen Primärenergien, ist wirklich dramatisch. Man muss da tatenlos dann zusehen, wie einen die Preise durch die Decke gehen. Ich kann mich an die erste Energiekrise gut erinnern, wo die Therme Erding auch noch Herrn Mund gehört hat und wo wir nächteweise uns E-Mails geschrieben haben, ja, was machen wir denn? Der Arbeitspreis, wohlgemerkt, beim Strom ist jetzt bei 48 Cent. Der ist momentan bei 7 bis 9 Cent, ja. Plus die anderen Nebenkosten, die ja ähnlich gleich geblieben sind. Machen wir jetzt Saunen zu? Was machen wir? Wie erklären wir das dem Gast? Und was hat der Gast überhaupt noch für ein gutes Gewissen, zu uns zu kommen bei solchen Energiekosten und andere Betriebe müssen vielleicht schließen? Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da unternehmerisch Gedanken drüber macht, über die Energie, dass man möglichst autark und redundant ist, auch von der Produktion von Wärme und Strom. Und wir waren am ersten Tag, wo wir Batterie und PV eingeschalten haben, am 2.2. waren wir komplett netzautark. Am 2.2., also Anfang Februar. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Und wie gesagt, der Return of Invest ist gegeben. Wir werden vielleicht sogar, oder bin gar ganz guter Dinge, den auch früher erreichen.
Ja, ich finde das eben wichtig, nochmal zu betonen. Also erstens mal, Sie sind kein städtischer Betrieb oder in öffentlicher Hand, was ja bei vielen Thermen der Fall ist, sondern Sie gehören eben zu dieser Unternehmensgruppe, die früher auch die Therme Erding und einige weitere große Thermen und Wellnessbereiche betrieben hat, Wellnessanlagen. Die wurden jetzt mittlerweile verkauft. Das heißt, das ist einer der verbleibenden und aber besonders innovativen, wie ich es verstehe, Anlagen, die diese Unternehmensgruppe, vielleicht können Sie den Namen dann auch nochmal konkret benennen, betreibt. Aber eben, man hat da offensichtlich verstanden, dass Energie ein strategischer Hebel ist. Also ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie. Die Energieversorgung kann entweder ein großer Nachteil sein im Einkauf, in einem Kostenfaktor, oder es kann strategischer Vorteil sein, auch gegenüber dem Wettbewerb, wenn ich einerseits eben die Kosten im Griff behalte und andererseits ja auch eben als Marketingargument, ich kann es komplett nachvollziehen, ich gehe mit viel besserem Gefühl in, gönne ich mir einen Tag in einer Therme, in einer Saunalandschaft, wenn ich weiß, ich bin da gerade CO2-neutral und da wird nicht irgendwie nicht vorhandenes Gas verpulvert.
Genau, also die Energieverschwendung sollte man ja immer vermeiden. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn ich die Energie selber produziere, zum großen Teil, dann bin ich viel unabhängiger von externen Zulieferungen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Argument. Man muss ja gar nicht immer autark sein als Inselbetrieb, sondern es ist einfach wichtig, besser zu werden, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Dann habe ich mehr Betriebssicherheit und vor allen Dingen kann ich die Preise stabil halten. Weil wenn so wie jetzt mit dem Iran-Krieg immer wieder die Preise nach oben schnellen, dann fahre ich ja mit so einem Betrieb relativ schnell wirtschaftlich ins Minus rein. Also man weiß auch, viele Industriebetriebe aufgrund der hohen Energiekosten in Deutschland, die sagen, ja, ich muss jetzt ins Ausland gehen zum Produzieren, ich kann es mir hier nicht mehr leisten. Im Ausland habe ich aber vielleicht die Fachkräfte gar nicht. Drum ganz, ganz wichtig, auch als Wettbewerbsvorteil, habe ich günstige Energie, die zudem noch zuverlässig da ist, jeden Tag, dann habe ich natürlich viel mehr Sicherheit in meinem Betrieb. Und wir haben einen 365-Tage-Betrieb. Wir sind ein rein privates Unternehmen und wir müssen natürlich Gewinne erzielen. Wir müssen ja auch wieder investieren. Wir müssen ja auch das Angebot für den Gast attraktiv halten, weil im Freizeitbereich möchte man immer up-to-date sein.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass Sie einen neuen Trafo dafür installieren mussten. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen erläutern für alle die, die das inspirierend finden, wie man sich so aufstellen kann. Was waren denn so die zentralen Punkte, die bei Ihnen es ermöglicht haben? Also zum einen, Sie hatten die Flächen, die Sie jetzt dann noch zusätzlich nutzen konnten, eben über die Parkplätze. Sie hatten aber auch bisher schon ungenutzte Netzanschlusskapazität. Das heißt also, mit Ihrem regionalen Netzbetreiber mussten sie sich einig werden, wie man so ans Netz kommt als mittlerweile größerer Energieerzeuger, aber es war möglich. Und sie mussten auch das Thema Energiemanagement und Direktvermarktung wahrscheinlich angehen, oder?
Richtig. Es sind viele Komponenten, die das Ganze kompliziert und aufwendig machen. Es wird auch viel nicht verstanden von den genehmigenden Gremien, sei es vom Bau her, sei es vom Netzanbieter. Man muss natürlich den Netzanschluss haben, egal ob man jetzt da großartig einspeist oder nicht. Da geht es viel leider um theoretische Werte. Die modernen Anlagen können ja alle gesteuert werden. Das ist ja eigentlich gar kein Problem. Dazu gibt es so Schlagwörter wie Redispatch oder auch Ein-Zwei-Drittel-Drei-Drittel-Regelungen und Abschaltung und so weiter und so fort. Aber tatsächlich dieser Prozess, wie komme ich ans Netz? Die Flächen waren da. Aber die Fläche war natürlich weiter weg vom Gebäude, gar nicht so weit weg, aber für Niederspannungsleitungen, sprich 230 Volt, dann doch schon eine Ecke weg. Und auch ein Bach war dazwischen zu dem Parkplatz, wo das, die neue PV-Anlage jetzt steht, dieser Carport. Und dadurch mussten wir natürlich einen eigenen Ring bauen. Ist gar nicht so kompliziert. Wir hatten einen Trafo, der hatte 1,2 Megawatt, der neue hat 2,5 Megawatt. Der wurde uns anhand der theoretischen Werte so auferlegt. Dann haben wir praktisch die zwei mit einer Hochspannungsleitung, Mittelspannungsleitung muss man sagen, 20 kV verbunden, haben da auch ein neues Messsystem integriert, deswegen war es gar nicht so schlecht, weil wir natürlich auch Mieter haben, unsere Gastronomien sind Pächter und um das sauber abrechnen zu können, ist natürlich ein vernünftiges Messsystem auch notwendig, das ist durch dieses neue System alles gegeben und durch den neuen Anschluss können wir dann auch natürlich ins Trading gehen mit dem Strom. Und auch netzstabilisierend und ausgleichend was tun. Das hilft uns und das hilft auch dem vorgelagerten Netzanbieter, meiner Meinung nach. Die Schwierigkeit war dann auch baulich. Wir mussten einen Bebauungsplan erstellen tatsächlich. Wir konnten also den Parkplatz damals aus einer landwirtschaftlichen Fläche innerhalb von 6 Monaten genehmigt kriegen. Und jetzt haben wir wirklich fast 3 Jahre für die Genehmigung gebraucht, für das Bauliche, weil ein B-Plan notwendig war und weil immer wieder dieses Zwischenspiel zwischen Brandschutz, Bebauungsplan, Bauplan und Netzanschlusszusage im Raum standen. Die haben sich immer gegenseitig gebremst und das Schwierige ist natürlich, sie können nicht mal eben, um die Ernsthaftigkeit eines Projekts nachzuweisen für den Netzanbieter, mal eben für 4 Millionen investieren und dann nicht wissen, ob sie dann zum Schluss überhaupt anschließen dürfen und ob sie zum Schluss überhaupt bauen dürfen.
Aber ja, also sagen wir, das ist jetzt natürlich auch eine spezielle Voraussetzung im Sinne einer Freizeitanlage, wo man eben, wie Sie haben es gesagt, knapp 800.000 Besucher jährlich. Das heißt, man braucht einfach große Parkplatzflächen. Aber ich stelle mir jetzt eben vor, ein energieintensives Unternehmen hat ja sehr häufig auch große Parkplatzflächen, die bisher wahrscheinlich in den meisten Fällen noch ungenutzt sind für die Mitarbeiter. Also wenn wir mal drüber nachdenken, wie ist es vielleicht übertragbar, das Modell, was hier in Bad Wörishofen von einem Innovator umgesetzt wurde, dann wäre das sozusagen, also ich muss schauen, habe ich ungefähr diese, in Ihrem Fall sind es 6000 Quadratmeter, die da überdacht wurden mit PV-Anlagen. Habe ich sowas? Habe ich Netzanschlusskapazität und kriege ich so eine Direktleitung hin? Ne?
Ja, also dazu muss ich ja sagen, in Erding hatten wir ein Parkhaus, ein Systemparkhaus, da gibt es ja verschiedene Hersteller in Europa, eigentlich zwei Marktführer, und dafür habe ich das Ganze auch gedacht und konstruiert. Und natürlich sind das die Flächen, die man benutzen sollte, die eh da sind, die schon versiegelt sind und nicht immer in die grüne Wiese bauen. Und natürlich hat man da hinten angelagert meistens einen Betrieb, der die Energie direkt verbrauchen kann. Also ich dezentralisiere die Energieversorgung, ganz, ganz wichtig, weil es wesentlich zuverlässiger ist, als wenn ich große Netze und den Strom von weit, weit her bekomme. Tatsächlich ist es meines Wissens so, dass in Frankreich die Pflicht besteht, ab einer gewissen Größe die Parkplätze mit solchen Anlagen zu überdachen. Das sind meistens so Standardanlagen, die die Fahrspur nicht mit überdachen. Auch eine gute Geschichte. Natürlich gibt es viele, viele Parkhäuser, die das oberste Deck zum Beispiel nicht bedacht haben. Da ist es auch eine sehr gute Option. Und es gibt meines Wissens auch 4 Bundesländer, wo es schon Pflicht ist, bei einem Firmenneubau, über 200 Parkplätze meine ich, die müssen auch sowas machen. Wie gesagt, sinnvoll, weil die Fläche eh versiegelt ist, und wenn man eh am Neubauen ist, dann hat man natürlich diese Infrastrukturgeschichte sowieso zu bewerkstelligen, und dann kann man das auch gleich so planen, dass die Transformatorenstationen gleich da stehen, wo sie am sinnvollsten sind.
Sie haben es jetzt ja auch schrittweise angegangen, aber eben in großen Schritten. Also so seit 2019, da kam offensichtlich das erste Mal so die Idee der Eigenversorgung auf. Dann in 2 weiteren großen Schritten jetzt dann die Autarkie an zumindest mal 2/3 der Betriebszeit geschafft. Was würden Sie denn anderen Unternehmen empfehlen, von vornherein groß denken, oder ist dieses sich erstmal vortasten der richtige Ansatz?
Es ist Vortasten, das haben wir auch aus strukturellen Problemen gemacht. Innerhalb vom Haus gab es nicht nur Befürworter, auch in der Firmengruppe. Das war das eine. Ich würde es generell schon relativ groß denken. Man muss sich natürlich noch ein bisschen was übrig behalten, weil so ganz kalkulieren und in die Glaskugel gucken kann niemand. Man muss dann auch daraus lernen, aus den Gegebenheiten. Ist aber gar nicht problematisch. Speicher zum Beispiel sind meistens modular aufgebaut, die kann man auch erweitern, auf jeden Fall von der Kapazität her, also was die an Menge einlagern können. Die Leistung muss man sich vorher schon gut überlegen, weil da ja auch diese Leitungen danach gebaut werden müssen. Aber man sollte schon, ich würde mal sagen, der erste Schritt sollte nach Möglichkeit 60-70% des Endziels schon anpeilen an Größenordnung. Und dann kommt ja auch noch eine Komponente, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben natürlich auch eine sehr großzügige Ladeinfrastruktur für E-Autos da reingepackt. Ich selber fahre seit 8 Jahren E-Autos, das ist das dritte inzwischen. Und BMW hat es zum Beispiel, um Schleichwerbung zu machen, ja, das bidirektionale Laden jetzt mit E.ON, meine ich, zusammen, ja, auf den Weg gebracht. Und das ist ja auch eine Riesenkomponente. Also da gibt es 2 Schritte. Wir haben 28 AC-Ladepunkte, A 22 kW, und haben eine Schnellladestation mit 2x300 kW DC-Ladung. Und das kann man natürlich auch benutzen in dem Ganzen. Habe ich eine große Produktion, habe ich volle Speicher, kann ich mir in Zukunft, das kommt jetzt alles demnächst, dynamisches Laden vorstellen. Das hatte ich eigentlich schon in den Mund genommen vor vielen Jahren, da war der Begriff noch gar nicht verbreitet, weil die Regulatorik ja wieder im Weg war, dass man ins Netz einspeist und sagt, ja, ich muss ja gar nicht, ich kann ja den Zwischenschritt gehen, ich kann ja mal sagen, wenn mein Netz das hergibt, dann lade ich die Autos schneller. Diese Ladestationen sind ja regelbar. Also man kann ja 4 Ladepunkte haben und sagt, 22 kW stelle ich zur Verfügung. Und wenn halt 4 dastehen, dann kriegt halt jeder noch 5,5 kW. Und diesen Hebel kann ich ja schon nutzen, wenn ich es mal rechne. 28 Ladepunkte, 22 kW ist ja schon eine Hausnummer, roundabout 600 kW. Und wenn ich das halt runter reduziere auf 1/4, dann reden wir 150 kW bis 600 kW. Beim Schnelllader, der ist noch gepuffert, auch noch mit einer Batterie, dann nochmal ein Riesenhebel, nochmal mit 600 kW, ja. dann habe ich eine Range, die ich abdecken kann mit über 1000 kW oder 1 Megawatt. Und da kann ich natürlich auch sagen, da kann ich Überschüsse abführen und da kann ich natürlich auch ein bisschen reduzieren, wenn ich den Strom selber brauche. Und das sollte man natürlich sowas auch mitdenken. Sowas ist meiner Meinung nach auch später mal über dynamische Preise auch attraktiv zu machen. Und wir haben natürlich einen riesen Vorteil als Therme Bad Wörishofen und auch die ehemaligen Thermen in unserer Firmengruppe. Solche Betriebe wie wir oder Freizeitparks, die auch im Sommer betrieben werden und der E-Autofahrer kommt, der bleibt ja nicht nur eine Stunde wie am Schnelllader, sondern unser Gast bleibt im Durchschnitt tatsächlich 8 Stunden. Und da kann ich natürlich mit dieser Ladeinfrastruktur auch regulierend eingreifen, sprich in 8 Stunden, wenn der jetzt 40, 50 kW braucht, wenn er noch halb voll hatte, kann man sich vorstellen, in 8 Stunden, dann kann ich den zwischen 5 und 22 kW laden. Und wenn ich einen ganz attraktiven Preis mache, kann ich zum Beispiel sagen, naja, ich verspreche dir nicht, dass dein Auto voll ist, wenn du wieder kommst, aber ich verspreche dir die Menge X dazu. Und wenn man den Schritt noch weiter geht und sagt, diese Regulatorik gesetzlich ist es irgendwann so weit, dass man das auch wirklich ins Netz einspeisen kann. Da fahren ja unendlich viele Speicher im Land umher und wenn ich die Infrastruktur eh gebaut habe, kann ich da ja auch nochmal was tun fürs Netz und für mich selber kann ich auch was tun und mich betriebswirtschaftlich gesehen.
Und 28 ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, wenn ich mir diese riesigen Parkflächen hier anschaue. Ne? Und wenn der Markthochlauf jetzt so weitergeht mit den Elektrofahrzeugen, ich glaube auch, dass da für Sie nochmal ein großer Hebel drin steckt. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema, wie sollte ich das denn jetzt gedanklich oder eben strukturell angehen? Was für Partner braucht man? Wir können gerne auch ein paar Namen nennen. Also wir von Maestro sind ja auch mit solchen Projekten unterwegs. Das heißt, man braucht Energieversorger für die Direktvermarktung, nehme ich an. Fenicon haben Sie jetzt in dem Fall am Start für den Speicher, wenn ich es richtig zuordne. Und vor allem der Projektierer Timeless Planet, die hier ein regionaler Anbieter sind, aber offensichtlich auch schon größere Projekte. Die sind ja, glaube ich, auch am Flughafen in München unterwegs mit einem großen, sehr spannenden Projekt. Also das wären mal so die 3, 4 Partner, die man Minimum mal für so ein Projekt braucht. Wenn in Ihrem Fall, Sie sind jetzt offensichtlich selbst sehr ambitioniert unterwegs, das gesamte Unternehmen, Sie haben mir vorhin erzählt, Sie handeln auch selber am Spotmarkt, also da hat man offensichtlich den vollen Hebel der Energie entdeckt, was man damit auf der Kosten- als auch auf der Verbrauchsseite tun kann. Aber wenn ich jetzt vielleicht etwas weniger ambitioniert bin und trotzdem so ein Modell aufsetzen möchte, habe ich da irgendeinen wichtigen Partner vergessen, den ich brauche?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, wie Sie sagen, die richtigen Partner zu haben, die das auch möchten, die das auch wollen, die auch die nötige Kompetenz und die Größe haben, um sich da durchsetzen zu können. Es ist tatsächlich viel Durchsetzungskraft nötig und auch Ausdauer muss man haben. Das ist zum Beispiel die Energie Südbayern, die wir schon lange als Partner haben, die den Order Desk stellen fürs Gas, für den Strom, für Regelenergie, die auch durchaus solche Modelle mit fahrplangesteuerten Anlagen erstellen. Und dann unser GU-Unternehmer, der das mit uns gemacht hat, nämlich Timeless Planet, die also wirklich viele Großprojekte schon gemacht haben, die auch eigentlich nur in Großprojekten unterwegs sind. Also die machen jetzt keine Einfamilienhäuser, aber dann halt so größere Anlagen, die halt ganzheitlich gedacht werden, mit Speichern. Das muss man alles zusammenbringen, auch softwaretechnisch. Und es wird ja ein großes Forschungsprojekt, das haben wir schon gestartet, noch ein bisschen leise, da kommt auch bald mehr, mit der Uni Kassel und mit Meteo Control Augsburg, die schon lange Weltmarktführer sind in dieser Steuerung von Solaranlagen. Und diese Partner, die ich jetzt genannt habe, in der Form, in der Qualität, die braucht man schon. Das muss man ja auch zusammenführen, das muss man ja auch betriebswirtschaftlich zusammendenken. Auch wenn Sie heute Laufzeiten von Blockheizkraftwerken reduzieren, dann muss man natürlich auch einen Partner haben, der sagt, naja, wenn die jetzt weniger Stunden laufen, dann entstehen ja weniger Kosten. Da komme ich dir vielleicht auch ein Stück weit entgegen oder ich komme dir dann entgegen, wenn die Verträge vielleicht ausgelaufen sind, die Vollwartung und so weiter. Oder man hat die nicht im Contracting laufen, sondern im normalen Betrieb. Also diese ganze Thematik muss man sich zusammenholen. Und das sind so die wichtigsten Partner, sind meiner Meinung nach Timeless Planet gewesen. hier der Anbieter, die wirklich bis Holland rauf überall solche Anlagen gebaut haben. Und dann der ganz große Marktteilnehmer ESB, Energie Südbayern, da können ja Energienetze Süd, so Stromnetze und alles dazu. Die haben natürlich da schon die nötigen Kontakte und die nötige Größe, um da Netzbetreiber alle an einen Tisch zu holen.
Genau, also es sind dann letztlich die Energieversorger, ähnlich wie jetzt eben auch von Maestro, die dann eben auch sowas wie Bilanzkreismanagement, Energiemanagement, Systeme, also das ist einfach etwas, der da, ein Partner, der dann da diese Fäden in der Hand hält. Wobei ich bei Ihnen verstanden habe, dass auch das Thema Energiemanagement hier in-house immer eine immer wichtigere Rolle spielt, dass Sie da eben dieses Pilotprojekt, was Sie gerade angesprochen haben, dass das auch nochmal dazu führen soll, dass man die Flexibilitäten noch stärker gerne ausnutzen möchte.
Ja, genau. Also wir kaufen schon seit geraumer Zeit oder ich kaufe seit geraumer Zeit die Energie über ein Orderdesk ein. Das OTC-Handel heißt das Ganze. Und da kann man natürlich entscheiden, wie kaufe ich Strom und Gas ein. Ich kann die ganz sichere Variante wählen und sagen, naja, ich order jetzt einfach die nächsten 2 Jahre. Das kostet natürlich einen gewissen Aufschlag, wenn ich so weit voraus mir die Energiemengen sichere. Dann muss ich natürlich auch im Blick haben, wenn ich die Energiemengen mir sichere, dann muss ich die auch verbrauchen. Wenn ich die jetzt nicht brauche, wie in einer Pandemie, dann kriege ich sie auch nicht verkauft, weil die anderen brauchen auch nichts. Und da kann man natürlich flexible Modelle haben. Man kann eine gewisse Grundmenge kaufen zu gewissen saisonalen Zeiten. Da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Das machen wir mit der ESB zusammen oder ich order halt über die ESB. Das muss man sich zutrauen, ganz ehrlich gesagt. Das sind auch Entscheidungen, die in Minuten getroffen werden. Der Preis ist gut. Ich kaufe jetzt die und die Menge. Da muss ich auch Bescheid wissen über meine Verbrauchsmengen zu jedem Tag. Die schwanken natürlich auch ein Stück weit und darum lässt man da meistens einen gewissen Prozentsatz offen. Dann ändern sich natürlich Gegebenheiten. Wenn man sich sehr langfristig bindet mit irgendwelchen Bezügen, dann bin ich zwar sicher vielleicht, ich habe einen kalkulierenden Preis, aber es kann natürlich auch sein, dass sich gravierend was ändert in 4, 5 Jahren, wenn ich so weit voraus order. Also das kann ich nur jemandem empfehlen, der da wirklich affin ist zum Thema. Da gibt es auch keine Beratung an so einem Orderdesk, sondern das sind die eigenen Entscheidungen dann letztendlich.
Die Alternative wären PPA, oder? Über die ich mir eben Konditionen langfristig sichere, also ein Power Purchase Agreement, wo ich mir beispielsweise dann aus einer bestehenden PV-Anlage nochmal was dazu kaufe. Aber das haben Sie bisher nicht genutzt, solche Optionen, oder?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Also ich bin da im Regelmarkt drin. Ich bin da auch sehr gut in der Thematik drin und weiß, was da so ungefähr passiert. Ich weiß auch, wie groß die Ausschläge sind. Und natürlich durch unsere Struktur, die wir jetzt haben, mit Blockheizkraftwerken, die ich regeln kann, stromgeführt, mit Batteriespeichern und dass ich auch über den Tag gesehen ja unabhängig bin über die Batteriespeicher. Ich kann ja immer zu Zeiten die Batteriespeicher entleeren, verbrauchen oder auch einspeisen, wo der Preis hoch ist und kann natürlich zu anderen Zeiten, die ja jeden Tag im Zyklus kommen, mal mehr, mal weniger, aber der Unterschied ist immer da. Also das Delta zwischen günstigen und hohen Preis beim Strom immer da, weil ich halt natürlich in der Nacht von 24 bis 6 Uhr morgens, da habe ich einfach wenig Verbräuche in Deutschland oder in Europa und da kann ich immer günstig einkaufen und dadurch kann ich natürlich da relativ entspannt dieses Modell fahren. Das kann ich aber nicht jedem empfehlen. Also da brauche ich die Struktur dazu, da brauche ich das nötige Wissen dazu, da brauche ich einen Fahrplan. Das gibt's aber, das kann ich über Timeless Planet und ESB und auch über andere kann ich sowas bekommen. Die nehmen mir das auch ab. Natürlich, wenn das mir abgenommen wird, ist es immer so, dass ich das abnehmen bezahle.
Ich würde hier auch nochmal Maestro nennen, die sowas auch eben sehr gut und sehr kompetent können. Aber andererseits genau in so, Sie haben es ja auch Partner genannt, ich glaube, so muss man so ein Projekt eben auch angehen, ne? Dass man eben, was muss ich zukaufen, welche Kompetenz kann ich selbst intern nicht abdecken, was ist ja vielleicht, das ist ja auch nicht jeder Betrieb derart energieintensiv wie hier die Therme Bad Wörishofen, aber umso mehr macht es dann natürlich Sinn, auch diese Wertschöpfungskette mit kompetenten Partnern auszustatten. Nochmal jetzt zu den ersten Erfahrungen. Ich habe verstanden, an guten Tagen produzieren Sie 180% Ihres benötigten Strombedarfs, muss man vielleicht auch nochmal, vielleicht können Sie die Unterscheidung auch nochmal erklären, selbst. Diese überschüssigen 80% speichern Sie dann komplett ein oder geben Sie die auch nach außen?
Also momentan ist es so, dass wir den Überschuss, also ich decke dann so wie jetzt gerade eben, obwohl es heute gar nicht so schön ist, decke ich trotzdem den Strombedarf zu 100%, den wir brauchen. Als allererstes wird der Überschuss dann in die Batteriespeicher verbracht, soweit die halt noch Platz haben für den Strom, solange die noch nicht ganz voll sind. Für den Abend, da wissen wir ja, was wir brauchen, habe ich dann immer noch zu viel Strom. Das ist lustig, wir haben tatsächlich zu viel Strom, aber nicht wirklich. Habe ich immer noch zu viel, dann regeln wir die Blockheizkraftwerke runter. Haben wir dann immer noch zu viel Strom, dann geht es natürlich dahin, dass wir einspeisen und direkt vermarkten. Und da ist aber noch eine Besonderheit dabei, muss man relativieren, dieses Modell, was ich jetzt gesagt habe. Jetzt kommt natürlich die betriebswirtschaftliche Komponente. Ich habe die ganze Struktur, ich weiß meine Kosten. Da gibt es eine schöne Formelsammlung von mir dazu. Was kostet was im ganzen System? Und das wird jetzt immer mehr in Software optimiert, dass ich das nicht mehr händisch oder manuell machen muss. Teilautomatisiert ist es schon. Dann weiß ich natürlich, ich habe ja meine Spitzen am Tag, wo der Strom viel kostet oder in unserem Fall jetzt viel wert ist. Und wenn ich natürlich am Abend zwischen 16 und 20 Uhr, um so mal eine ungefähre Zeit zu nennen, und in der Früh Spitzen habe, wo der Arbeitspreis wohlgemerkt, nicht der gesamte Nettopreis im Unternehmerischen, sondern der reine Arbeitspreis für den Strom dann bei 20, 25 Cent pro Kilowattstunde ist, dann weiß ich ja, wie produziere ich meinen Strom oder wie habe ich ihn bezogen, zu welchem Preis. Und wenn da ein Delta von teilweise 20 Cent da ist, ja, dann verkaufe ich den auch.
Also das ist schon wirklich beeindruckend, dass das dann nicht nur Kostenersparnis, sondern tatsächlich dann ja eben auch Revenues, also Umsatzströme generiert werden, sodass sie nicht nur Kosten sparen, sondern tatsächlich auch noch Geld reinkommt durch diese Anlage. Sehen Sie denn dann jetzt sich bei 80-90% von der Endausbaustufe von Ihrem neuen nachhaltigen Energiesystem? Oder wo steht die Therme Bad Wörishofen da gerade?
Also momentan würde ich sagen, stehen wir so bei 30-40% von meinen persönlichen Zielen, die ich erreichen möchte. Und die generieren sich immer aus Ökologie und Ökonomie zusammen. Dieses dynamische Laden, auch Vehicle to Grid, will ich natürlich auf den Weg bringen. Das ist auch schon alles verkabelt, das ist alles vernetzt mit Glasfaser. Das kommt hoffentlich sehr, sehr schnell, die ganze Geschichte. Und was halt noch ansteht, ist wirklich eine Wärmepumpe. Dazu muss ich noch ein bisschen Daten sammeln für die Auslegung. Also ganz wichtig ist ja immer die Dimensionierung von Erzeugern, Erzeugeranlagen, dass das wirklich effizient ist, weil umso größer ich das baue, umso teurer sind die Anlagen natürlich. So eine Hochwärmepumpe, die liegt schon mal bei 600.000-700.000 Euro. Wenn ich die dann aber natürlich kaum brauche, weil ich den Strom nicht habe oder weil ich den Bedarf an Wärme nicht habe, dann habe ich was falsch gemacht. Also muss man erstmal Monitoring, gutes Monitoring haben und gut die Daten sammeln. Und dann habe ich ja Betriebszustände, wo so eine Wärmepumpe sehr effizient arbeitet, bis zum Kopf, also ein Hebelsatz, wenn man so will, aus einer kW macht du 7 kW. Zum Beispiel jetzt heute habe ich 20 Grad außen, habe trotzdem noch einen Wärmebedarf, habe natürlich lustigerweise oder natürlich von der Physik her gegeben, wenn ich warm habe, habe ich meistens auch viel Licht, habe auch viel Strom und dann lasse ich natürlich lieber einen Spitzenlastkessel und einen BHKW aus und benutze die Wärmepumpe an der Stelle, weil aus 1 macht 7, das muss man glaube ich auch nicht nachrechnen, dass das natürlich sehr lukrativ ist. Im Winter natürlich, vielleicht in 2-3 Monaten, wo die Temperatur unter 5 Grad plus sinkt, lasse ich die Wärmepumpe, die Großwärmepumpe, muss man immer sagen, lieber aus. Beim Einfamilienhaus funktioniert das noch sehr gut, aber wir brauchen hohe Vorlauftemperaturen und da brauche ich natürlich einen gewissen Hub und ich brauche natürlich die gewisse Primärenergie zu gewissen Kosten, dass das Ganze sich rechnet.
Okay, aber insgesamt nochmal das Thema Wärmepumpe. Mich hat es gewundert, dass das nicht jetzt schon in dieser Ausbaustufe mit dabei ist. Ich habe jetzt verstanden, man muss jetzt erstmal auch lernen und die Dimension dann nochmal für sich klarkriegen. Aber das müsste doch eigentlich für eine Anlage, bei der eben Wärme bis zur Hitze sehr wichtig ist, müsste das doch eigentlich ein Selbstläufer sein, oder? Und da würde mich auch insgesamt nochmal Ihre Sicht, auch sagen wir mal, für andere Unternehmen, die eben mit Prozesswärme beispielsweise operieren müssen, glauben Sie, dass da die Wärmepumpe und gerade Großwärmepumpen jetzt zukünftig der Schlüssel sein werden zu mehr Energieeffizienz?
Ja, absolut. Wärmepumpen sind, glaube ich, ein bisschen verkannt. Heißt immer, da kommen dann so Zeiten im Jahr, wo halt natürlich die Bedingungen sehr schlecht sind und jetzt tiefen Sonden runterzubringen, das sind unglaubliche Kosten. Aber ich glaube, so darf man das nicht mehr sehen. Wichtig für ein Unternehmen ist ja, wie stellt sich dann meine Energiegeschichte übers Jahr, die Kosten dar? Und wenn da mal 4, 5 schlechte Tage dabei sind oder 10 schlechte Tage und ich habe 355 gute Tage, dann mache ich einen Strich drunter und dann werde ich mit der Wärmepumpe in den allermeisten Fällen wesentlich günstiger dran sein als mit anderen Sachen. Wenn ich so eine Wärmepumpe habe, Großwärmepumpe, die können ja auch höhere Temperaturen. Die Technik hat sich wahnsinnig entwickelt. Die ist auch sehr zuverlässig, das ist auch alles gar nichts Neues. Und gerade viele Unternehmen haben ja Lüftungen, wo man dann relativ leicht so eine Heizung in die Lüftung integrieren kann. Das heißt, ich brauche dann gar keine hohen Vorlauftemperaturen, sondern ich kann in der Zuluft natürlich mit 30 Grad Zulufttemperatur kann ich natürlich eine Produktionshalle ohne Probleme heizen. Und da kommt einfach ein Heizregister rein. Das sind ja keine Heizkörper mehr, wo ich vielleicht 55 Grad haben will. Da gibt es aber auch Alternativen. Es gibt Niedertemperatur, Heizkörper etc. Für mich ist die Wärmepumpe absolut die Zukunft. Weil man muss ja eins sehen, die primäre Energie ist Strom. Da kann ich auf jeden Fall einen Teil selber machen über eine PV-Anlage, auch an Fassaden übrigens. Da wird auch nie Schnee drauf liegen. Und ich kann ja immer meinen Einkauf reduzieren an externer Energie. Ich muss ja nicht immer autark sein. Und was ich halt auch einen Riesenvorteil an der Primärenergie Strom sehe, ist, die kann im Land selber produziert werden, zu guten Teilen. Ich sage sogar zu großen Teilen, wenn ich es konsequent verfolge. Und ich kann natürlich Strom kosteneffizienter eigentlich transportieren als irgendwelche fossilen Brennstoffe.
Deswegen glauben wir, dass wir sind ja unterwegs auch im Sinn der Energiewende. Ich bin da auch fest von überzeugt, dass das der Schlüssel ist. Es ist halt nur die Frage, sind wir von der Infrastruktur oder wie lange dauert es noch, bis die Infrastruktur das auch hergibt? Sie hatten jetzt ja das Glück, dass Sie da eben diese ungenutzte Netzanschlusskapazität hatten. Aber es gab ja sicherlich trotzdem auch nochmal 2, 3 Steine, die Sie erstmal aus dem Weg räumen mussten, bevor das dann tatsächlich alles umgesetzt war. Also ohne jetzt da in die Details zu gehen, aber können Sie mir noch so 2, 3 Punkte benennen, auf die man sich einstellen muss, wo man erstmal kämpfen muss, bevor man dann tatsächlich so weit kommt wie Sie?
Der Kampf ist eigentlich nicht Kampf, sondern ist halt Überzeugungsarbeit. Wir haben natürlich bei unseren Stromnetzen ein Problem. Unsere Stromnetze sind von der Regulatorik, also technisch gesehen auch, alt. Also Sie wissen ja oft nicht, was zwischen einzelnen Netzabschnitten im Mittelspannungsnetz zum Beispiel in so einer kleinen Stadt wie Bad Wörishof mit knapp 20.000 Einwohnern mit den Dörfern. Sie wissen ja nicht, was passiert denn zwischen der einen Trafostation von dem Discounter zu dem Industriebetrieb und zu der Therme Bad Wörishof. Was passiert da dazwischen? Und darum haben wir da einfach das Problem, dass man den Netzanbieter davon überzeugen muss und vielleicht auch berechnen können muss, dass da eben keine Überlastung stattfindet. Man muss ihm halt auch klar machen, dass er da ja auch eingreifen kann über Redispatch und so weiter. Und diese Überzeugungsarbeit, die ist natürlich notwendig. Man nimmt ja auch den örtlichen Betreibern ein gewisses Geschäftsmodell weg, muss man auch sehen. Aber generell, was ganz wichtig wird, ist das Netzmanagement. Da muss man sich durchsetzen. Man muss halt dann auch darstellen, dass man über diese Batteriespeicher etc. auch puffert. Man kann auch auf den Netzanbieter zukommen und sagen, ja, ich kann ja regeln, ich habe ja Speicher. Und ich habe vorher zum Beispiel in dem Fall der Therme Bad Wörishof einen Anschluss gehabt mit 1,2 Megawatt, habe 750 gebraucht. Und dann kann man ja den Netzanbieter zum Beispiel versichern, auch vertraglich versichern, ich werde nie mehr als 600 kW in dein Netz einspeichern. Also hast du eine bessere Situation wie vorher. Oder mit 1,2 Megawatt, sprich 1200 Kilowatt, du hast die gleiche Situation, es ändert sich ja nichts. Das ist vielleicht eine ganz gute Argumentation, darauf hinzukommen. Und dann würde ich mir aber immer vielleicht die Option sichern, soweit es geht, vertraglich, juristisch, und sagen, wenn wir aber sehen, dass die Situation nie kommt, dass du Probleme hast, dann möchte ich aber in 1, 2 Betriebsjahren dann bitte diese Leistung etwas erhöht haben.
Das ist also der eine Teil, der Netzbetreiber. Ich stelle es mir aber auch so vor, dass man häufig auch im Unternehmen vermutlich erstmal gegen Widerstände zu kämpfen hat. In Ihrem Fall, Sie sind jetzt direkt als technischer Leiter direkt in der Unternehmensleitung mit angesiedelt und sind selbst Mitentscheider. Aber was würden Sie denn empfehlen? Wo müssen denn solche Entscheidungen oder solche grundlegenden strategischen Energieentscheidungen stattfinden? Ist das eine Sache, die der Geschäftsführer verstehen muss? Ist es immer der technische Leiter oder wo würden Sie sowas ansiedeln? Wer muss sich ins Geschirr packen, damit man da auch wirklich vorwärts kommt mit so einem strategischen Anliegen?
Die finale Entscheidung liegt natürlich immer bei dem, der das Geld gibt. Und das ist eigentlich auch nicht der Geschäftsführer, sondern in unserem Fall ja, weil der beides in einer Person ist. Aber es ist der Inhaber und der Kapitalgesellschaft natürlich auch die Teilhaber. Und das sind ja meistens energetisch gesehen Laien. Und dann ist natürlich der technische Leiter und der kaufmännische Leiter, wenn man so will, wenn man das so bezeichnen möchte, sehr stark gefragt, das so gut vorzubereiten, zu projektieren und dann auch mit so einfachen Mitteln darzustellen, dass der Inhaber sieht, ich krieg mein Geld auf jeden Fall zurück. Das ist ja immer das Beste. Und dann finde ich es auch gar nicht so relevant, ob das jetzt 4 oder 8 Jahre sind. Also wenn ich langfristig denke als Mittelständler und sage, ja, ich will mein Geld halt zurückhaben, safe zurückhaben, auch mit Unwägbarkeiten, mit einem gewissen Puffer drin. Also auch nicht zu hoch pokern, sondern wirklich sauber rechnen. Und das muss halt nachvollziehbar sein. Und die zweite große Komponente ist ja, je nachdem, wie man finanziell aufgestellt ist, das Kapital, was ich da binde in Energieinfrastruktur, das fehlt mir ja vielleicht irgendwo in unserem Fall fürs Gästeangebot. Bei uns war es Gott sei Dank nicht der Fall. Wir haben dafür jetzt auch keine Fremdmittel gebraucht. War natürlich eine glückliche Situation. Aber man sollte natürlich auch seine restliche Kerntätigkeit nicht vergessen. Man muss das halt gut gewichten und sagen, was sichert mir die Zukunft energetisch, dass ich hier produzieren kann, wenn ich einen Produktionsbetrieb habe oder einen Gästebetrieb, und was brauche ich aber auf jeden Fall notwendigerweise für meine Gäste, für meinen Kunden an Equipment, an Investitionen. Das ist immer ein Abwägen zwischen Geldgeber, Inhaber oder auch ein externer Geldgeber. Sowas kann man ja auch im Contracting machen. Sowas macht zum Beispiel die beiden Firmen, die Partner sind bei uns, machen die durchaus auch als Contracting, ESB und Timeless Planet. Können die auch darstellen, dann ist man relativ leicht safe in der Überzeugungsarbeit, weil wenn die monatliche Einsparung die Summe, sage ich jetzt mal, 30.000 ist und das Contracting 20.000 kostet, dann ist es vielleicht nicht optimiert im Gewinn, aber ich habe auf jeden Fall 10.000 Euro mehr in der Tasche jeden Monat.
Das ist ein Delta, über was sich die wenigsten beschweren werden, absolut. Ja. Jetzt würde mich zum Abschluss nochmal Ihre Sicht auf die Energiewende und insbesondere die Rolle der Unternehmen fürs Gelingen der Energiewende interessieren. Sie sind jetzt ja jemand, der da vorausmarschiert, der da auch, glaube ich, gedanklich schon mal deutlich weiter ist. Aber welche Chancen sehen Sie denn, wenn die Energiewende hier für den Standort funktionieren soll? Welche Rolle müssen Unternehmen da spielen? Müssen es so Frontrunner sein wie Sie oder würde es schon ausreichen, wenn die meisten mal zumindest die ersten 10% Potenzial, Effizienzpotenzial oder Erzeugungspotenzial tatsächlich auch nutzen?
Also ich finde es wichtig, dass jeder Unternehmer selber erstmal guckt und nicht nur von der Politik oder woanders her fordert, sondern man kann ja in kleinen Schritten anfangen. Man kann ja einfach mal eine Fassade zum Beispiel einer Produktionshalle mit PV-Modulen behängen. Das ist relativ günstig, das ist statisch meistens machbar. Die meisten Unternehmen haben auch einen Zaun, das ist eine ganz günstige Methode. Die meisten Unternehmen haben Parkplätze, da gibt es auch günstige Carports, einfach für die Mitarbeiter. Das rechnet sich auf jeden Fall. Ich würde immer empfehlen, einfach mal anfangen. Und wenn man dann mal angefangen hat, dann würde ich mir vielleicht vornehmen, dass ich dieses Geld, eine PV-Anlage, die verursacht ja keine laufenden Kosten in dem Sinne. Sie müssen ja nicht wie beim Blockheizkraftwerk Gas zukaufen oder Wartung machen, aufwendige. Das ist ja ganz minimal, die macht keinen Krach, die macht keinen Lärm. Die läuft bestenfalls eigentlich ohne irgendeinen Handgriff still vor sich hin und einen Batteriespeicher dazu. Und da würde ich das Ganze modular denken, würde anfangen und dann kann man ja relativ leicht sehen, was habe ich selber verbraucht. Und alles, was ich selber verbraucht habe an Strom, was ich gar nicht eingespeist habe, würde ich reinvestieren in diese Geschichte. Und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger wie in unserem Fall, aber ich muss mir nicht so viel Mut fassen zu der Geschichte, sondern ich kann das relativ entspannt beobachten, ich kann daraus lernen. Und mir ging es jedenfalls so, man findet dann relativ schnell Spaß dran. Aber wenn das Ding mal gebaut ist, dann verursacht es, wie gesagt, keinen Aufwand, keine Arbeit. Und wenn ich halt immer wieder reinvestiere, so wie eigentlich jeder Unternehmer auch in seinem ganzen anderen Handeln unterwegs ist, Reinvestition ist immer angesagt. Nur abschöpfen ist halt nicht unbedingt das, was ein Unternehmer tun sollte. Man muss einfach mit den Dingen mal beginnen.
Wie ist es denn bei Ihnen? Die Therme Bad Wörishofen ist ja Teil der Unternehmensgruppe Wundt. Freut sich der Jörg Wundt, der da eben der Inhaber und aber auch gleichzeitig Geschäftsführer der Therme ist, freut er sich, wenn Sie da mit neuen Ideen kommen oder rollt er erstmal die Augen?
So mittlerweile freut er sich, nach vielen, vielen Jahren, wo ich im Unternehmen bin. Aber diese ganze Energiethematik, das waren, wie man so im Volksmund immer sagt, sättige Bretter zum Bohren bei ihm. Ich kann mich erinnern an eine Aussage von ihm, ja, muss ich mich jetzt mit Energie beschäftigen? Ich will doch ein Bad betreiben. Das war so die erste Aussage. Und da war es natürlich so, mit jedem Projekt, was ich umgesetzt habe, ist das Vertrauen gewachsen und mittlerweile weiß ich von seiner besseren Hälfte, dass er auch im Freundeskreis ganz stolz erzählt, wie toll das jetzt alles schon ist, obwohl wir ja noch gar nicht so lange jetzt in dieser großen Zusammenstellung mit dieser großen PV-Anlage am Start ist. Und mittlerweile hat auch bei ihm das Umdenken stattgefunden und er denkt diese neuen Technologien, auch diese neue Mobilität, denkt er jetzt auch immer positiver drüber nach. Und manchmal kommt es sogar selber, ja, machen wir noch nicht was. Und das war am Anfang ganz anders. Also am Anfang hat er gezögert und weil das natürlich auch für ihn fremd war, die ganze Thematik. Und das muss halt ein technischer Leiter im Unternehmen dann schon können oder auch der Partner, der muss halt wirklich nicht ein reiner Vertriebler sein, sondern der muss halt gute Überzeugungsarbeit leisten, was ja auch ein guter Vertriebler kann einfach. Und am besten hat man natürlich ein paar Referenzprojekte, wo man sich sowas mal anschauen kann.
Ja, Herr Rösler, dann würde ich sagen, also ganz herzlichen Dank für die super Einsichten und Erkenntnisse, die Sie heute hier weitergegeben haben. Super wertvoll, glaube ich, auch für die, die das jetzt hören und sich ja eben vielleicht gerade überlegen, ob sie sowas auch können. Und ich würde sagen, wenn Sie mit Ihrem Inhaber mal wieder was zusammen, was Neues machen, dann sagen Sie uns unbedingt Bescheid, dann kommen wir vorbei und das würden wir auch gerne wieder in diesem Podcast mit begleiten. Also, danke für die Einladung hier nach Bad Wörishofen. Ich bin echt beeindruckt, was Sie hier auf die Beine stellen und noch stellen werden und viel Erfolg dabei.
Habe ich ja gerne gemacht, weil mir das Thema ja auch am Herzen liegt und bedanke mich ebenfalls.
Super, euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut bei Megawatt and Friends. Ciao, ciao.
Megawatt and Friends. Energie neu denken.